Also Beschäftigungsmöglichkeiten können ein Teil von Enrichment sein. Enrichment ist deutlich mehr als das. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Enrichment ist ein ganzheitliches Konzept im Zusammenleben mit Hunden. Man muss die Enrichment-Kriterien einhalten und überprüfen. Enrichment-Kriterien sind Freiwilligkeit. Ne? Macht der Hund freiwillig mit? Kann der Hund entscheiden, ob er ja oder nein sagen möchte? Gibt es eine Alternative? Und kann der Hund die Dinge, die man ihm da als Beschäftigungsmaßnahme anbietet, erfolgreich lösen und bewerkstelligen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche sprechen wir über das Thema Enrichment und ich bin nicht alleine hier. Gloria ist mal wieder bei mir. Ich freue mich so arg. Hallo Gloria.
Hi Janie.
Magst du dich einmal vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Gloria. Ich war schon hin und wieder bei dir im Podcast. Ich bin seit mittlerweile 12 Jahren als Hundetrainerin tätig und in der Verhaltensberatung tätig. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, unsere Webinarplattform Fifi und Struppi.de aufzubauen. Und ich kann schon mal verraten, ich bin nicht nur Teil der positiv- und bedürfnisorientiert Bubble, sondern ich bin auch die absolute Enrichment-Verfechterin. Und freue mich über nichts mehr, als über dieses Thema zu sprechen.
Deshalb bist du auch da. Apropos Enrichment, erklär doch einfach mal so direkt, was hat das mit diesem Konzept auf sich?
Also Enrichment, ich versuche es mal kurz zu halten, weil wir arbeiten uns ja dann eh noch die ganze Podcast-Folge über durch dieses Thema durch. Enrichment kann man im Grunde übersetzen als Anreichern, Bereichern oder Anreicherung, Bereicherung. Und es geht tatsächlich auch im Grunde genau darum, Lebewesen, in unserem Fall Hunde, mit all den Reizen anzureichern, die sie brauchen für ein artgerechtes Leben, für mentales und körperliches Wohlbefinden. Und dieser Begriff Enrichment kommt ursprünglich gar nicht unbedingt aus der Hundewelt. Ich glaube, er wurde irgendwann halt übernommen für die Hundewelt, weil es so gut gepasst hat. Aber es kommt aus der Zootierhaltung. Und zwar eher so aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Wem kann man sich das noch so vorstellen, wie es damals ja auch war? Zoos, eher so Betonwüsten, dann wurden da Tiere mit reingenommen, um damit man sich die angucken kann hier in Europa, auch irgendwie ganz exotische Tiere. Und dann wurde die Zootierhaltung deshalb erforscht. Ich meine, der Mensch macht ja sowas meistens leider nur, weil er irgendwie an einen gewissen Schmerzpunkt kommen muss, weil die Hunde halt, die Tiere abnormales Verhalten gezeigt haben, also stark repetitive Verhaltensweisen oder einfach Verhaltensweisen, wo man schon wusste, okay, das möchte man jetzt von außen nicht sehen. Ich glaube, jeder kennt diese Bilder von Tieren, die einfach mit einer komischen Körperhaltung auf und ab laufen.
Oder so der webende Elefant, der so den Kopf hin und her, ist so der Klassiker, würde ich sagen. Deshalb hier auch mal direkt der Einschub, wenn wir über Zoos sprechen. Mhm. Bitte geh nicht in Zoos, bitte unterstütze sie nicht. Nur die Freiheit ist einfach artgerecht.
Ja, wirklich. Obwohl ich tatsächlich verstehen kann, dass man manchmal noch eine Faszination dafür hat.
Ja, das aber darf man, glaube ich, nicht dort.
Nee. Also ich glaube, man darf das reflektieren, dass man eigentlich den Wunsch hätte, vielleicht mal nochmal in den Zoo zu gehen, aber don't do it, bitte nicht. Da sind wir weiter. Ja. Wildpark vielleicht eher, sowas vielleicht?
Nee, da sagt man mittlerweile eigentlich auch, dass es ganz ähnlich ist, je nachdem. Mhm. Aber wenn da Hühner oder so rumlaufen oder Ziegen, die da wirklich einfach richtig Spaß bei haben, aber bei allem anderen.
Bringt nichts.
Nee.
Nein. Mm-mm. Es bringt nichts.
Absolut nicht. Ja, ich finde das echt spannend und teilweise schon. Ich habe jetzt für mein Buch auch nochmal ganz viel so zu Enrichment gelesen und allein diese Tatsache, ne, es wurde entwickelt, damit die Besucher nicht abgeschreckt sind von diesem abnormalen Verhalten. Es ist so irgendwie so von hinten aufgerollt, damit es dem Menschen wieder besser geht und Profit gemacht
wird. Voll, deswegen meinte ich gerade, der Mensch muss an den Schmerzpunkt kommen und das war eigentlich halt der Profitschmerzpunkt an der Stelle. Mhm. Der Mensch ist da nicht drauf gekommen, weil er sich dachte, wie kann ich es geiler machen für die Tiere, sondern der Mensch hatte die Not, etwas zu verändern. Genau. Ja. Das ist echt spannend. Na, und was wurde damals gemacht? Es wurden die einzelnen Räume, Gehege dort wurden anders gestaltet, naturnäher, also näher an die Umgebung, ursprüngliche Umgebung, Lebenswelt der einzelnen Tiere angepasst. Mhm. Dann wurden bessere Rückzugsorte geschaffen, dass die sich auch nicht die ganze Zeit angaffen lassen müssen, sondern sich vielleicht auch mal zurückziehen können. Es wurde die Art und Weise, wie sie gefüttert werden, so verändert, dass die Tiere mehr Verhalten daran zeigen. Man kennt es, glaube ich, mittlerweile, diese eingefrorenen Eisblöcke, dann sind da Melonenscheiben drin und Bananen und schlag mich tot. Und man kann also sagen, es ging jetzt gar nicht unbedingt per se nur in Anführungszeichen darum, die so ein bisschen zu bespaßen, sondern da wurde schon an vielerlei Stelle angesetzt. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung auch zu dem Enrichment-Konzept, wie wir es auf Hunde übertragen können. Dass es eigentlich was sehr, sehr, sehr Umfassendes ist. Also ich will jetzt nicht zu viel schon vorwegnehmen, aber wenn man sich jetzt anguckt, wie diese Zoos anders gestaltet wurden, da geht es also um die Umgebung und die Umwelt, es geht um Ernährung, es ging um Gesundheit, es ging auch darum zu gucken, wie können die Sicherheit empfinden, wie können die vielleicht auch eine Form von Selbstwirksamkeit empfinden. Also es wurde da an verschiedenen Stellen angesetzt. Und jetzt nicht nur platt an einer Sache, auch dieses ganze Thema Medical Training gibt es ja mittlerweile manchmal in Zoos und mit Zootieren, dass die eben da auch im Grunde der Interaktion zustimmen können, dass es auf Basis von positiver Verstärkung aufgebaut wurde, um die Diagnostik schneller zu ermöglichen, um besser behandeln zu können, um nicht mehr so invasiv behandeln zu müssen natürlich auch. Also das spielte jetzt da bei den Zootieren mit rein. Und genau. Und jetzt können wir eigentlich zum Hund dann rüberspringen und die Zoos wieder hinter uns lassen. Aber das ist halt so die Herkunft des Begriffs.
Ja, genau. Ja, und mittlerweile ist es ja verpflichtend quasi und mittlerweile geht es auch um die Tiere. Es wird da ja beim Enrichment durchaus eben auch geguckt, ne? Was würden sie in der Natur für Verhaltensweisen zeigen bei der Nahrungsaufnahme und Nahrungssuche. Aber ja, es ist was, was bei unseren Hunden jetzt, wobei jetzt stimmt gar nicht, schon eine ganze Weile eben auch dazu kommt. Aber wie du schon sagst, so gerade in der bedürfnisorientierten Szene, in dem Bereich, wo es eben um das Wohlbefinden von Hunden geht, ist es, ja, ich würde mal schon fast sagen, gang und gäbe, dass man das anspricht und dass das dazugehört in der Verhaltenstherapie. Aber klar, es gibt durchaus dann die Hundemenschen, die dann schon so richtig dieses, was denn jetzt noch alles? Ja, was soll denn jetzt noch auf mich zukommen? Dass man erstmal so einen Schreckmoment hat im Sinne von, wie viele Aufgaben kriege ich denn jetzt da noch? Wie und wer soll das alles bewerkstelligen können? Aber ich finde halt einfach, ne, dieses Ding mit, es ist eine Zwangs-WG, wo die Hunde extrem viel Zeit in der menschlichen Welt verbringen, mit sehr wenigen Möglichkeiten, sich einfach wie ein völlig stinknormaler Hund zu verhalten und hundliches Normalverhalten zeigen zu können. Und es hat ein Riesenmachtgefälle, dieses ganze Zusammenleben. Wie viel Entscheidung, du hast jetzt auch beim Medical Training gesagt, ne, wie viel Entscheidung denen da aufgezwungen wird und ja, Freiheiten genommen, Wahlmöglichkeiten und. Also, als wie wichtig erachtest du Enrichment in diesem oder vor diesem ganzen Hintergrund, wie das Zusammenleben eben ist für unsere Hunde?
Beantworte ich dir sofort. Ich will nur noch kurz eine Sache sagen zu dem, was du angesprochen hast, dass es mittlerweile gang und gäbe ist in der bedürfnisorientierten Hundeerziehung. Ich muss sagen, ich finde noch nicht so arg. Also ja, klar, es ist Teil deiner Arbeit, es ist Teil meiner Arbeit, es ist Teil der Arbeit von vielen hier, die wir aufzählen könnten. Aber ich finde das noch sehr, sehr, sehr lange und auch in vielen Bereichen auch immer noch, halt schnell gesagt wird, ach, der Hund hat ein Verhaltensproblem, reduziert den Stress. Reduziert den Stress, reduziert den Stress, reduziert den Stress. Und es ist auf der einen Seite ein guter erster Ansatz, zu sagen, wir reduzieren den Stress von einem Lebewesen, wir reduzieren damit also auch unangenehme Emotionen. Es fehlt aber in dieser Überlegung was ganz, ganz wichtig ist, nämlich an der anderen Stelle die positiven Emotionen hochzufahren, die artgerechten Auslastungsmöglichkeiten hochzufahren. Also es ist halt nur die halbe Wahrheit zu sagen, wir reduzieren den Stress. Auch wenn es Teil der Wahrheit ist, wir reduzieren Stress und unangenehme Emotionen, aber es gehört halt mehr dazu. Und das, finde ich, ist halt, wird halt viel, viel umfassender im ganzen Enrichment-Konzept abgedeckt, weil es viel weiter greift. Und ich finde schon, dass auch in der Positivbubble halt sehr, sehr lange immer gesagt wurde, naja, Stress reduzieren, Stress reduzieren. Und ich so, ja,
und bei Stress da darf noch was dazu. Oh ja, und bei Stress reduzieren dann der Knüller mit Ruhe, 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 wo ich dann immer mit meinen ganzen Hüterlis sage, aktive Stressbewältigung finde ich dann durchaus sehr, 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 sehr wichtig. Ja.
Ja, genau, eben. Aber du hast gefragt, wie wichtig es ist und es ist über alle Maßen wichtig. Es ist die Basis von allem. Ich werde es aber gleich nochmal relativieren in Bezug auf den Zeitaufwand. Aber es ist die Basis von allem. Es ist das Allerwichtigste. Und es wird gerne immer so gesagt, Enrichment ist die Kirsche auf der Sahnetorte und so, nee, stopp. Enrichment ist, was du brauchst, um anfangen zu können, diese Torte zu bauen.
Um die Sahne drauf zu klopfen.
Ja, es ist nicht die Kirsche auf der, wenn Enrichment die Kirsche auf der Sahnetorte ist, dann nee, bitte nochmal die Perspektive überdenken. Es ist nicht das kleine i-Töpfelchen, das ist die Basis deines Zusammenlebens mit Hund. Ich will es aber trotzdem relativieren, weil du gesagt hast, oh Gott, was soll man jetzt noch alles machen? Mhm. Ich habe das auch teilweise tatsächlich gehört und auch mal, auch muss ich so selbstreflektiert sagen, in einem eigenen Workshop als Feedback bekommen, so nach dem Motto, ha, ich würde am liebsten meinen Job kündigen, damit ich das alles mit meinem Hund machen kann, wo ich mir so dachte, oh hoppla, das sollte auf gar keinen Fall nötig sein. Ja. Also ich finde schon, es kann eine Art von Teilzeitjob sein, sich um den Hund ordentlich zu kümmern. Aber es sollte auf gar keinen Fall in Konkurrenz zu der eigenen Erwerbstätigkeit stehen. Geht ja auch gar nicht. Da müssen wir wirklich realistisch sein. Ja. Es geht eher vielmehr darum, wenn man das einfach verinnerlicht, und wir gehen ja gleich noch konkreter auf die einzelnen Teile ein, wenn man das verinnerlicht, wie man sowas im Alltag mit Hund umsetzen kann, dann ist es einfach eine tolle Basis fürs Zusammenleben und dann ist das ja auch nicht unbedingt mit einem Zeitaufwand verbunden. Das ist vielleicht mit einem Umdenken verbunden, aber das haben wir ja ständig, wenn wir uns reflektiert mit dem Zusammenleben mit Hunden auseinandersetzen, dass wir weiterlernen und umdenken und umlernen. Aber es darf wirklich eher so sich wirklich durch alles dann durchziehen. Deswegen ist es eine wahnsinnig wichtige Basis und ich glaube schon, dass es sehr von der Lebenswelt, der Lebensrealität der einzelnen Teams abhängt, wie viel man da jetzt überhaupt verändern müsste, wenn man sich das mal unter Enrichment-Kriterien anguckt. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach so, weil du hast es schon angesprochen, es geht sehr auch darum, wie die Hunde wirklich artgerechtes Leben leben können. Und ich weiß, es gibt da Ausnahmen. Meine eigene Hündin ist ja zum Beispiel so ein richtig gerne so ein kleiner Stadthund. Man darf da trotzdem gerne auch mal, finde ich, in Klischees sprechen, um es zu verdeutlichen. Klar, wenn man irgendwie wo wohnt, wo man schnell aus der Haustür raus, alleine los, Hund macht was so ein bisschen, was er will und macht so hündische Dinge, irgendwie lebt und macht. Und dann gibt es halt eine Reihe von Regeln, die eingehalten werden müssen im Zusammenleben. Aber sonst kann der Hund auch einfach wirklich Hund sein in der Lebensumwelt und der Lebensrealität der einzelnen Personen. Dann kann es sein, dass da eh schon sehr, sehr viel Enrichment passiert und vorhanden ist. Und dann gibt es aber auch die andere Seite und es kann auch sein, dass es total engagierte, trainingsengagierte Personen sind, aber der Hund halt so weg von hündischer Realität halt leben muss und in ein Leben gezwängt wird und das kannst du dreimal über positive Verstärkung aufbauen, es ist völlig egal, es ist nicht artgerecht. Es geht ihm nur besser, als wenn du ihm jetzt noch eins drüber ziehen würdest, aber es ist ja trotzdem nicht unbedingt artgerecht, wenn halt der Hund sehr, sehr wenig Hund sein darf. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Das müssen wir uns natürlich anschauen, was es bedeutet, Hund sein darf. Aber ich glaube schon, es gibt Zusammenleben, wo man sich sagt, da müsste ich jetzt unter Enrichment-Kriterien mehr über Bord werfen und verändern. Und es gibt auch Zusammenleben, wo man echt sagt, ach cool, ich schule mich da jetzt noch besser, ich achte jetzt noch mehr drauf, ich bringe das jetzt noch mehr in meinem Alltag unter und kann da besser Entscheidungen treffen pro Hund. Aber dass es jetzt nicht so aussieht, als ob man da das ganze Leben umkrempeln muss.
Ja, also ich finde auch, dass man das so, diese kleinen Veränderungen machen darf. Man sagt doch immer, dass die Leute, die so gleich 100% in die Veränderung gehen, das nicht lang anhaltend machen und schaffen. Mhm. Aber wenn man das so sukzessive macht, ich habe das auch tatsächlich mal so richtig schön beschrieben gesehen, als es darum ging, so Stück für Stück ins vegane Leben einzusteigen, dass eben auch ganz viele sagen, boah, nee, das könnte ich niemals auf all das verzichten. Und das tut man nicht. Also ne, ich habe dann so direkt auch selber reflektiert und dachte mir so, ja, nee, man fängt so mit einer Sache an. Zumindest ne, habe ich das auch gemacht. Ja. Und eben auch so dieses Nachhaltige, dieses, man macht da so einen Schritt. Und ich bin da tatsächlich auch genauso, wenn Leute zu mir kommen, die gerade noch so richtig in der Crossover-Phase stecken, dass ich halt sage, bitte, du musst doch jetzt nicht, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das darfst du auch von dir überhaupt nicht verlangen, dass du das emotional schaffst, alles auf einmal. Aber dieses kleine, 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 kleine. Und irgendwann guckt man 2 Jahre später so zurück auf die 2 Jahre und denkt sich so, krass, was ist denn das alles? Aber man hätte diesen Berg niemals auf einmal geschafft. Und ich finde, genau so sehe ich irgendwie Enrichment. Ne? Es ist so, ja, einfach nicht 100% mal direkt und jetzt mal loslegen, bitte.
Ich glaube auch, dass es noch nicht mal für die Hunde gut wäre. Vor allem, wenn sie sich jetzt, na, wie du jetzt als Beispiel gesagt hast, in der Crossover-Phase befinden. Man darf denen ja gar nicht die komplette Basis sofort entziehen. Auch wenn man das ja so gerne machen würde und gleich alles richtig und gleich alles toll. So, ich gucke mit neuem Blick irgendwie auf den Hund. Aber ich glaube, man tut dem Hund keinen großen Gefallen, wenn man alles sofort verändert. Und der hat ja noch gar keine neuen Strategien. Und klar, Enrichment greift da jetzt nicht so weit wie die komplette Veränderung von Trainingsmaßnahmen. Jetzt in, also doch, es greift natürlich so weit, aber es bringt den Hund jetzt nicht so ins Wanken wahrscheinlich. Aber ich würde auch sagen, auch für den Hund, mach eins nach dem anderen und dann wird sich das auch viel, viel besser in den Alltag integrieren, als zu sagen, jetzt muss ich alles auf den Kopf stellen.
Ja, Wohlbefinden, du hast es jetzt ganz oft angesprochen. Der Klassiker, was ich glaube ich ganz viele fragen, ich werde es zumindest auch sehr, sehr oft gefragt, woran erkenne ich eigentlich, ob mein Hund sich wohlfühlt oder wohler fühlt? Ja, und das Enrichment zum Beispiel was bringt, ja, dass man dann sagt, ah, okay, ich spüre jetzt, das Wohlbefinden ist gesteigert bei meinem Hund.
Also ob das Enrichment sogar schon was bringt, also so weit gesprungen schon. Ich dachte jetzt, du willst zuerst wissen, woran erkenne ich, ob noch Enrichment, in welchen Bereichen noch Enrichment
beides,
notwendig ist.
Beides, unbedingt beides.
Aber ich beantworte jetzt zuerst die zweite Frage. Also ich glaube, man erkennt es daran am besten, wie gelassen der Hund durch den Alltag geht. Und mit gelassen meine ich nicht entspannt per se die ganze Zeit, sondern einfach wie gut kann der Hund sich auf Situationen einstellen? Wie kann der Hund sich regenerieren? Also die Resilienz ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie verändern sich etwaige Verhaltensprobleme? Hat der Hund da, na, springt er einfach weniger schnell auf etwas an? Zeigt er eine weniger heftige Reaktion auf Themen? Wenn man Enrichment hochfährt, verschwinden einige Verhaltensprobleme von alleine, aber natürlich nicht bei weitem alle. Das wäre gelogen natürlich. Aber sieht man da eine Veränderung? Ja, wäre auf jeden Fall eine Frage. Kommt man im Training schneller voran? Kann der Hund sich besser konzentrieren? Hat man das Gefühl, man hat wirklich nachhaltigere Erfolge? Funktionieren Dinge plötzlich? Und ja, einfach, ich beschreibe es gerne unterm Strich als so ein gelasseneres Gemüt. Ein bisschen mehr in ihrer Mitte, die Hunde. Nicht ganz so, in jegliche Ausprägungen, nicht ganz so extrem, sondern so ein bisschen, gelassener allen Reizen gegenüber. Mhm. Viele beschreiben auch, dass sie mehr Nähe zum Hund verspüren. Der kommt plötzlich kuscheln. Der hat plötzlich eine ganz andere Beziehung zum Mensch, obwohl jetzt nicht per se Beziehungsarbeit hinter Enrichment steckt, so wie man sich das jetzt vielleicht sonst vorstellt. Gut, das ist auch Beziehungsarbeit, natürlich. Aber nicht so, wie man sich das jetzt klassischerweise vielleicht vorstellt. Also das betrifft auch Menschen, die davor schon ultra nett zu ihren Hunden waren, die trotzdem sagen, jetzt kommt er plötzlich zum Kuscheln und öffnet sich mir nochmal ganz anders. Sowas höre ich auch ganz gerne mal, ja.
Und auch so, dass sich der Schlaf verändert, ne? Dass die Hunde andere Tiefschlafphasen haben, finde ich.
Stimmt,
das ist auch was ich oft als Feedback bekomme.
Ja, stimmt, dass sie tiefer schlafen und
auch anders auf Spiel eingehen.
Man sagt auch, dass im Grunde eine Schreckhaftigkeit eigentlich eine Form von unbefriedigten Bedürfnissen ist. Das heißt, es kann durchaus auch gut sein, dass ein Hund, den man davor gerne mal so als Charaktereigenschaft als schreckhaft bezeichnet hätte, was ja eh schon ein bisschen hinkt, aber dass man da sagt, ach okay, das ist diese Schreckhaftigkeit nicht mehr da. Nicht mehr so ausgeprägt da.
Ja, du hast vorhin beim Enrichment schon so ein paar Sachen aufgezählt. Magst du das einmal in ordentlich, diese Five Freedoms oder das Domains-Modell?
Ja, ich mache es gerne einmal. Ich habe mir vorhin schon in Vorbereitung auf die Podcast-Folge immer so gedacht, hoffentlich fallen mir alle fünf sofort ein, obwohl ich die ganze Zeit damit arbeite. Aber das ist immer so, nicht, dass ich dann einmal Podcast-Folge so fünf Dinge. Also wir erarbeiten sie uns. Wir haben das Zoo-Beispiel ja auch noch im Kopf. Es geht einmal um den Bereich Umwelt und Sicherheit. Da geht es auch natürlich darum, in welcher Umwelt befindet sich der Hund, in welcher Umwelt wird Gassi gegangen. Ist es eine Umwelt, die der Hund als angenehm empfindet für seine Bedürfnisbefriedigung, aber auch als wenig ängstigend befindet. Also wenn jetzt ein Hund beispielsweise jeden Tag in einem Park oder auf einer Strecke spazieren gehen muss, vor der er im Grunde Angst hat, wäre es hier einfach ein Negativbeispiel gerade. Also Umwelt und Sicherheit, aber Sicherheit natürlich Indoor wie Outdoor, das ist noch weiter gefasst. Auch Umwelt geht nicht, es geht nicht nur um Gassi-Strecken. Umwelt ist die ganze Lebensrealität. Wer ist mit im Leben, wer ist mit in der Umwelt? Auch die Menschen natürlich und das Zuhause, Schlafplätze, Sicherheitsplätze, all diese Themen fallen damit rein. Dann haben wir das Thema Ernährung. Wie artgerecht wird der Hund ernährt? Damit meint man zum einen schon auch Nährstoffe. Was braucht der Hund alles, um bedarfsdeckend ernährt zu werden? Aber es geht auch darum, wie man füttert, wie der Hund die Nahrung aufnehmen kann. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Man beobachtet die Tiere, egal jetzt welche Gattung, und guckt sich an, wie würden die in der sehr auf eine sehr natürliche Art und Weise sich ihre Nahrung aufnehmen, welche Verhalten zeigen sie dabei. Und dann versucht man das im Grunde ein bisschen zu imitieren. Aber wirklich unter Enrichment-Gesichtspunkten komme ich gleich noch dazu. Dann haben wir das Thema Gesundheit. Bei Gesundheit geht es natürlich erstmal darum, dass der Hund körperliches Wohlbefinden hat. Aber auch, man kann einen Hund nie davor schützen, dass er mal krank wird, dass er vielleicht auch mal Schmerzen hat, dass es dem nicht immer gut geht. Das können wir leider nicht. Aber was fällt in die in den Gesundheitsbereich rein, ist eine schnelle Diagnostik, dass der ordentlich behandelt wird. Das, und das sage ich so oft, der einfach, wenn er Schmerzen hat, Schmerzmittel bekommt. Ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber warum sind so viele TierärztInnen so restriktiv mit Schmerzmitteln? Ich kann es nicht verstehen.
Hat verschiedene Gründe. Es kommt auf die Schmerzmittel drauf an, auf das Alter des Hundes, auf die Vorerkrankung. Also gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Man darf immer nicht Medikamentenmissbrauch unter den Tisch fallen lassen, wenn es um bestimmte Schmerzmedikamente gibt. Es gibt durchaus Medikamente, die kannst du auf dem Schwarzmarkt super gut unterbringen.
Sehr gut verkaufen.
Hat tatsächlich verschiedene Gründe. Es gibt Schmerzmittel, die dürfen normale Praxen nur zweimal an den gleichen Besitzer abgeben. Also da gibt es schon die unterschiedlichsten Gründe, aber wenn es jetzt sowas ist wie, ich sage jetzt mal der Klassiker, der gegeben wird, wenn der Hund Gelenkschmerzen hat und so, ja, weiß ich auch manchmal nicht. Ich glaube, also ist zumindest meine eigene Meinung, ne? Da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen könnte, dass da haben wir jetzt irgendwelche Statistiken oder so. Das ist ganz oft so ein, naja, ist halt ein Tier, ne? Der soll sich ja auch schonen. Also ich bin noch so auch in dem Zeitalter gewesen, wo eine Knochen-OP ohne Schmerzmittel gemacht wurde, weil es dann halt hieß, ja, dann schont der sich wenigstens, ne? So. Wo ich aber auch von einigen älteren KollegInnen mittlerweile weiß, die sagen, du, ich schäme mich da mittlerweile für, weil jetzt habe ich selber mal eine Knochen-OP gehabt. Wobei auch da, ne, ja. Es ist super unterschiedlich, glaube ich. Es ist extrem super, unterschiedlich, warum es nicht abgegeben wird. Aber ja, ich bin ja auch eine totale Verfechterin davon.
Ja, voll, weil es geht einfach darum, die Lebensqualität der Hunde so hoch wie möglich zu halten. Genau. Das ist das oberste Credo immer. Ich fand letztens ein Gespräch, das ich hatte, wahnsinnig interessant, weil mir tatsächlich diese Perspektive gefehlt hat. Es war wirklich wichtig für mich, das zu begreifen. Und da bin ich ein bisschen mit so Familienmitgliedern von meinem Freund in Diskussion geraten, weil deren Familienhund ist ähnlich alt wie die Emma, humpelt, läuft gebückt, läuft so, dass man sich denkt, holy Jesus, natürlich hat er Schmerzen in seinem Bewegungsapparat. Und ich habe dann halt irgendwie erzählt, was die Emma bekommt für ihren Bewegungsapparat und habe dann irgendwie halt schon nochmal in den Raum geworfen, dass ich nicht verstehe, dass der besagte Familienhund nicht in die Richtung behandelt wird. Und dann meinte der Bruder von meinem Freund, und das hat er nicht böse gemeint, das ist ein wahnsinnig netter Mensch, hat gesagt, naja, aber der ist doch schon alt, das ist doch irgendwann normal, dass die dann so Alterserscheinungen haben und halt humpelig laufen und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, das darf normal sein, aber es ist ja, heißt ja nicht, dass der unbehandelte Schmerzen haben muss. Also
ist beim Menschen aber auch so. Ist beim Menschen auch ja, so. Also meine Mama hat auch schon den Satz
getan. Ja,
den Satz hat meine Mama auch schon gerissen gekriegt. Dass dann die Antwort vom Arzt kommt, wenn man nach Schmerzmitteln fragt, ja, aber sie sind ja auch alt.
Ja, sie dürfen jetzt Schmerzen haben bis in ihr Lebensende. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, genau, aber auch ein Teil natürlich, ja, dass Schmerzen behandelt werden oder eben auch so Dinge, die immer unterschwellig mit am Start waren und die wir Menschen gewöhnen uns leider an Dinge. Wir gewöhnen uns auch an den Zustand von unseren Hunden und betrachten es irgendwann als normal. Manche Dinge sind nicht normal, anhaltende Durchfälle, Magen-Darm-Beschwerden, Beschwerden nach der Nahrungsaufnahme, immer wiederkehrende Bauchschmerzen, anderes unrundes Laufen. Diese Dinge sind nicht normal, nur weil der Hund sie vielleicht schon lange hat oder eine Tendenz dazu hat. Also da einfach nochmal zu sagen, hey, kann ich vielleicht doch nochmal irgendwie in die Diagnostik von etwas reingehen und da den Hund gesundheitlich unterstützen, das wäre noch eine Perspektive. Dann haben wir das Thema Emotionen. Emotionen, ultraschöne Säule, da geht es natürlich, ja, wir hatten es vorhin, Stressabbau, es geht natürlich darum, unangenehme Emotionen, soweit es geht, abzubauen im Hundeleben. Wir alle sind nicht frei davon, es mal zu empfinden, aber es darf halt nicht chronisch da sein und es darf auch nicht überwiegend da sein. Und das ist ja auch die schönste Aufgabe der Welt, finde ich, unseren Hunden positive Emotionen zuzuführen in unserem Zusammenleben. Wie cool ist es denn eigentlich? Das heißt, hier geht es ganz klar darum, zu gucken, in welchen Momenten empfindet der unangenehme Emotionen. Das sind die typischen Trainingsthemen eigentlich. Kann ich das trainieren? Kann ich das positiv trainieren? Wie kann ich das verändern? Und auf der anderen Seite eben noch zu sagen, wie kann ich noch richtig geile Dinge machen, die der Hund richtig, richtig gut findet? Und positive Emotionen zu schaffen, also angenehme Emotionen zu schaffen, das ist eine wahnsinnig wichtige Säule im Enrichment und die Hobbys des Hundes sind da einfach meistens ein sehr, sehr guter Gradmesser dafür, mit was man dem Hund eine Freude und positive Emotionen verschaffen kann. Und dann haben wir noch, und jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist es dann die fünfte Säule, das Thema Kontrolle und Selbstwirksamkeit. Und da lohnt es sich einmal kurz drauf zu gucken, weil bei Kontrolle denken doch ganz gerne mal die Menschen, ach, jetzt geht es darum, dass ich hier die Kontrolle übernehme. Mhm. Und das ist halt also weit gefehlt. Es geht darum, dem Hund Kontrolle zu geben. Ein ganz wichtiges Grundbedürfnis von Individuen und Lebewesen, Selbstwirksamkeit zu empfinden, Kontrolle über ihr eigenes Leben zu haben. Und oh hoppla, das geht ja gar nicht konform mit so vielen Hundeerziehungsmethoden. Mhm. Und das ist doch was sehr, sehr Spannendes. Und sicherlich eine meiner Lieblingssäulen im Enrichment, wobei bei mir das immer so schwierig ist, weil das erzähle ich halt immer über jede Säule, dass meine Lieblingssäule ist.
Ja, ist ja auch
halt
wichtig.
Kontrolle in Selbstwirksamkeit auch auf jeden Fall. Also dem Hund mehr Selbstwirksamkeit in den Alltag zu geben, ist richtig cool, weil wir sind uns einig darüber, dass es nicht darum geht, den Hund abzuleinen und zu sagen, Anarchie, mach bitte, was du möchtest. Gloria hat im Podcast gesagt, du brauchst mehr Selbstwirksamkeit. Und dann werden irgendwie andere Hunde genervt, Tiere gehetzt und gejagt oder irgendwie Menschen angepöbelt. Darum geht es halt überhaupt nicht. Es hat nichts damit zu tun, sondern es geht darum, in einem gesicherten Rahmen dem Hund, wann immer es geht im Alltag, in kleinen Momenten, manchmal auch in großen Momenten, aber gerne auch in kleinen Momenten, Kontrolle zu geben. Und da gibt es einfach ganz, ganz coole und schöne Möglichkeiten, das zu machen.
Wenn du jetzt so, keine Ahnung, in einem Satz sagen könntest, was unterscheidet Enrichment denn von Beschäftigung? Weil so klassische Beschäftigung, Schnüffelmatte, ne? So das Erste, glaube ich, was einem da einfällt. Oder so ein Schleckball oder so, wo der Hund Futter reinbekommt. Einige machen Tricks zu Hause mit ihrem Hund. Also so,
ja.
Was unterscheidet Enrichment von Beschäftigung?
Also Beschäftigungsmöglichkeiten können ein Teil von Enrichment sein. Enrichment ist deutlich mehr als das. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Enrichment ist ein ganzheitliches Konzept im Zusammenleben mit Hunden. Beschäftigungsmaßnahmen können eine Form von Enrichment sein. Man muss die Enrichment-Kriterien einhalten und überprüfen. Enrichment-Kriterien sind Freiwilligkeit. Na, macht der Hund freiwillig mit? Kann der Hund entscheiden, ob er ja oder nein sagen möchte? Gibt es eine Alternative? Na, ehrliche Entscheidungsfreiheit nur mit Alternativmöglichkeiten. Und kann der Hund die Dinge, die man ihm da als Beschäftigungsmaßnahme anbietet, erfolgreich lösen und bewerkstelligen? Das sind so wichtige Enrichment-Kriterien, die man da abfragen kann. Das heißt, wenn es so ist, dass man sagt, ich kaufe mir jetzt ein Intelligenzspielzeug, das Schwierigste, dann ist der am längsten beschäftigt und dann mache ich da irgendwas rein.
Und schreddert gefrustet drüber. Das hin.
Genau. Dann ist es keine Enrichment-Maßnahme. Es gibt auch wirklich ein wahnsinnig schönes Beispiel. Also, wenn ich meiner Hündin Emma, die kleine Terrierhündin, wenn ich der jetzt irgendwie so dieses typische Klopapierrolle, bisschen Futter rein, mit Papier vollstopfen oder sowas, oder einen Eierkarton mit irgendwie Leckerlis fülle und ihr das hinstelle, alternativlos, dann wird die sich dem widmen, solange bis sie ans Futter kommt. Na, hohes Gut von ihr, ans Futter zu kommen, ist ihr wichtig, wird sie machen. Wenn ich ihr eine Futterlandschaft mache, in der ein oder mehrere kleine Elemente, aber halt unter anderem Elemente, diese Klopapierrolle und diese Eierkarton sind, dann würde die Emma das entweder komplett stehen lassen oder maximal nach dem zweiten, dritten Durchgang am Ende sich vornehmen. Es würde die andere Dinge zuerst machen. Eigentlich wird sie sogar, wenn sie die Alternative hat, lässt sie es sogar meistens komplett stehen tatsächlich. Und das, ja, der Terrier, der doch so gerne Dinge zerreißt und zerpflügt und Futter irgendwo rausholt und sich anstrengt, um da ranzukommen, und den muss man ja krasser auslasten und der muss ja länger beschäftigt werden. Nee, die Emma ist tatsächlich, wenn ihr entscheiden darf, happier, wenn ich eine super easy Futtersuche mit der mache und im Grunde holt die sich einfach nur vom Fußboden ein paar Kekse ab. So. Und das heißt, es geht nicht darum, also Beschäftigung kann Enrichment sein, aber nur unter Enrichment-Kriterien. Und dann geht es auch nicht darum, den so lang wie möglich zu beschäftigen, sondern so bedarfsgerecht und bedürfnisorientiert wie möglich zu beschäftigen. Und wenn die Emma jetzt eine halbe Stunde, tut sie nicht, wenn sie jetzt eine halbe Stunde an der Klopapierrolle brauchen würde, wäre sie danach nicht ausgeglichener, als wenn sie 5 Minuten mit der Leckerlisuche vom Boden beschäftigt wäre. Das ist der große Unterschied.
Ja. Ja, ich finde gerade so dieses Wichtige, was du gesagt hast, dieses, ne, ganz lang und so doll beschäftigen, ne, wo man so richtig das Gefühl hat, ja, genau, ne, das ist irgendwie so ein Contest, da wird einem dann irgendwie schon deutlich, finde ich, dass es in eine Richtung geht, die der Hund mit Sicherheit anders sieht, wenn er eben wirkliche, wahrhaftige Wahlmöglichkeiten hat. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde beim Enrichment, dass das Ganze so dynamisch ist. Wir haben jetzt gesagt, die Interessen, die Bedürfnisse. Wir haben unterschiedliche Tagesformen, die haben Hunde auch. Die haben unterschiedliches Befinden. Die haben mal einen Tag, der super läuft, dann mal einen Tag, wo sie nicht viel Ressourcen haben. Dann haben sie vielleicht wirklich mal einen Tag, wo sie total Bock haben, was zu zerfleddern. Und dann haben sie aber Tage, wo sie sagen, hey, weiß, ich bin hier zu Hause, draußen das Gassi gehen war doch echt schon anstrengend genug. Ich mag hier jetzt einfach nur noch was Nettes machen. Und ja, also ich finde immer, so diese Beispiele zeigen immer wieder, es ist nicht, ich habe jetzt das Enrichment für meinen Hund gefunden und das mache ich jetzt täglich, sondern wirklich so dieses Gucken, immer wieder neugierig sein. Hast du da Beispiele aus dem Leben von Emma? Du hast jetzt das mit den Eierkartons und dem Zerfleddern schon gesagt. So, ja, wo man einfach merkt, Mensch, das ist dynamisch. Das ist eben nicht immer so, sondern das ist total unterschiedlich.
Also es gibt jetzt 1003 Beispiele. Ja, ich darf mich jetzt nicht in Erzählungen über die Emma verlieren, weil das ist ja bücherfüllend, podcastfüllend. Was mich immer wieder begeistert ist, die Emma darf in der Regel, wenn wir von der Wohnung weg spazieren gehen, sagen, wo sie langlaufen möchte, bei den typischen Hunderunden. Und ich finde es ultra spannend, weil die Emma zeigt ganz häufig so Verhaltensweisen wie, wir sind vor ein paar Monaten neu hier in die Wohnung gezogen, also war ein neues Wohnumfeld und dann ist die immer rausgerannt aus der Wohnungstüre und dann immer rechts rum, immer rechts rum, immer rechts rum Richtung Innenstadt, immer rechts rum Richtung Innenstadt. So, wenn man wusste einfach, okay, und wir gehen wieder rechts rum Richtung Innenstadt. Nein, 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 nein. Es war jeden Tag viermal, dreimal, dass wir sind, gehen nicht jeden Tag viermal aus der Haustür raus. Manchmal geht's auch zum Auto, aber wenn, ja, es war immer. Und dann kommt einfach der Tag plötzlich, wo die halt links rumgeht. Und das ist einfach, das begeistert mich jedes Mal, weil ich es einfach wahnsinnig witzig finde. Und dann gehen wir halt links rum. Und dann ist plötzlich wirklich die Begeisterung groß, links rum zu gehen. Jetzt zur Zeit geht sie sehr gerne durch den Hinterausgang. Heute ist sie mal wieder durch den Vorderausgang rausgegangen. Also das sind so Dinge, wo ich eine Dynamik sehe in jetzt einem sehr konkreten kleinen Beispiel. Aber ich finde es wahnsinnig lustig, dass dieser kleine witzige Hund von ihrem Mitspracherecht das so Gebrauch macht und man dann auch wirklich merkt, die hat von Tag zu Tag, manchmal von Wochen zu Tag, unterschiedliche Bedürfnisse, wo sie jetzt langlaufen möchte. Und die kann das ganz konkret entscheiden, weil sie das so gelernt hat. Das kann nicht jeder Hund. Es gibt Hunde, die sind überfordert am Anfang, wenn die plötzlich Dinge entscheiden müssen. Ja. Aber die Emma kennt es mittlerweile und mich begeistert sowas. Ich glaube, es ist für viele eine Kleinigkeit. Es begeistert mich zu sehen, dass Hunde von ihrem Mitspracherecht Gebrauch machen auf eine dynamische Art und Weise, weil die wirklich dann unterschiedlich entscheiden, wo sie hinlaufen wollen.
Ist ja bei uns auch so, oder? Ja, wir haben doch auch nicht irgendwie jeden Tag gleich und wie du schon sagst.
Aber wir denken immer, dass wir unseren Hund so gut kennen. Und ich kann mich da nicht ausnehmen. Da kann ich mich nicht ausnehmen. Und natürlich kenne ich die Emma gut. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, heute am so und so vielten Dezember, ich habe gerade das Datum nicht parat.
16.
16. Dezember um 16 Uhr weiß ich, dass die Emma lieber rechts lang gehen möchte, als links lang gehen möchte. Ja, das kann ich ja auch nicht sagen. Nee. So gut ich die kenne. Und ich hätte auch vor 2 Jahren noch zu dir gesagt, dass die gerne ihre Klopapierrolle schreddert. Mhm. Dann habe ich es halt mal getestet. Mhm. Ja, bin ich aber auf die Schnauze gefallen von meiner eigenen Überheblichkeit. Mhm. Ja? Nee, du magst sie halt nicht gerne. So. Oder halt nicht, wenn sie die Wahl hat.
Ja.
Die findet es jetzt nicht völlig scheiße, wenn ich ihr eine Klopapierrolle gebe. Klar. Das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Aber es ist halt nicht die coolste Form von Bedürfnisbefriedigung.
Ja. 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 Ja, ich würde jetzt echt sagen, wir haben irgendwie so die aller wichtigsten Sachen schon drin. Ich mag das immer gar nicht alles so in die Länge ziehen, obwohl es natürlich extrem interessant ist. Also zum einen die Info, du warst ja bei mir auch in der Membership mit dem Webinar-Thema Enrichment. Es gibt einen Blogbeitrag. Ich verlinke das einfach mal alles in den Shownotes und auch natürlich, dass die Leute den Weg zu dir direkt finden. Was können Hundemenschen, was magst du denen mitgeben, die heute zuhören, was sie tun können?
Oh Gott, das ist jetzt so eine große Frage. Ich meine, du hast jetzt eh schon Dinge aufgezählt. Das Webinar ist ein super Einstieg, der Blogbeitrag. Wir haben ein ganzes Enrichment-Programm bei uns auch. Aber was kann man am ersten Mal machen?
Ich meine jetzt auch so zu Hause, wenn man jetzt wirklich sich so vorstellt, hey, ich würde das gerne angehen, aber irgendwie habe ich immer gedacht, das ist so ein Riesending. Ja, ich muss mir da jetzt so eine Enzyklopädie vorstellen. Und nee, es ist ja sowas Kleines, mach dies und das. Was würdest du da jetzt so empfehlen, wenn die Leute mit Enrichment starten möchten zu Hause? Was sollen sie tun?
Ich glaube, das Erste, was ich empfehlen würde, wäre tatsächlich einmal das Zusammenleben nochmal zu beobachten. Mhm. Und zu beobachten, an welcher Stelle kann ich denn jetzt vielleicht dem Hund eine Entscheidung abgeben, die ich sonst treffen würde, weil es einfach gerade im Alltag wirklich auch in Ordnung wäre und möglich wäre. An welcher Stelle empfindet mein Hund denn eigentlich wiederkehrend unangenehme Emotionen, Ängste, Aggressionsverhalten, zeigt starkes Meideverhalten? Ist da etwas in unserem Alltag mit dabei, was wir noch trainieren dürfen? Das sind jetzt aber trotzdem irgendwie größere Ansätze, gell?
Kann man einfach auch mal die
Fütterung wieder so gestalten, dass der Hund ein bisschen mehr Verhalten daran zeigen kann, auch mit der normalen Essensgabe. Das ist sicherlich eine Kleinigkeit. Kann man wieder eine Futtersuche zu Hause machen oder sowas Schönes. Nichts Schwieriges, irgendwas Einfaches. Und da eben dem Hund wirklich auch Mitspracherecht lassen und Wahlmöglichkeit lassen.
Genau, ich finde auch immer so beim Thema Wahlmöglichkeiten, da gibt es eigentlich recht viele Ansatzpunkte. Das kann ja schon wirklich sein, wenn der Hund immer vorgeschrieben bekommt, wo er schlafen soll. Ne, wenn man, ja, aber dann kommt er ja zur Ruhe, wenn er nicht aufstehen darf. Natürlich kommt er dann zur Ruhe. Aber ich finde immer, es fängt schon damit an, dass der Hund wirklich wahrhaftige Wahlmöglichkeit hat, wo der pennen darf. Gut, wenn du sagst, auf keinen Fall in deinem Bett, so what? Ich finde das total okay, dass du eigene Hausregeln haben darfst. Aber so grundsätzlich, ne, dass man eben nicht sagt, du musst auf diesem Fleck pennen, sondern du darfst dir aussuchen, wo. Und da kann man schon, finde ich, einfach Enrichment oder ja, wenn man halt sagt, mein Hund kriegt halt 2-3 Mal am Tag seine Trockenfutterration in den Napf gekippt, kann man das ein bisschen in der Wohnung verstreuen oder keine Ahnung, auf Handtüchern. Irgendwie so Kleinigkeiten, die man machen kann. Die Wahlmöglichkeiten, du hast schon gesagt, das ist so wichtig im Alltag einfach, dass man...
Ein Easy-Beispiel fällt mir auch noch ein. 2 Kauartikel anbieten, den Hund entscheiden lassen, welches er nehmen möchte.
Bei uns sind es auch die Spazierwege, wie du es genannt hast. Also so der Morgenspaziergang, der geht eigentlich fast immer direkt hinten raus auf die Felder Richtung Wald. Und wir haben eben, einmal geht es links rum, so quer über die Felder, und einmal geht es rechts rum direkt in den Wald. Und mir ist sowas von völlig wurscht und Schnuppe, wo wir lang gehen. Ich halte mich immer hinter ihm auf, sage davor schon Pause, dass er einfach geht, und dann laufe ich hinter ihm her. Weil mir völlig Schnuppe ist, wo er lang geht. Und wenn wir zurückkommen von der einen Runde, dann kann er sich eben überlegen, geht er Richtung Heim oder biegt er noch links ab ins jeweils andere.
Ja, voll.
Ja,
gestern auf der Abendrunde hat die Emma sich eine lustige Abendrunde ausgesucht und ist dann aber vor der Haustür nicht in die Haustür rein, sondern wollte nochmal weg von der Wohnung gehen.
Mhm.
Und so, okay, dann drehen wir nochmal eine extra. Hatten wir jetzt auch noch nie, aber okay, dann drehen wir nochmal eine extra Schleife. Ich habe es hart gefeiert, weil die Emma dann noch an einem Kiosk vorbeigekommen ist, wo ich mir noch mein Feierabendbierchen geholt habe, das ich schon fast abgeschrieben hatte. aber so, ja, manchmal sind es so einfach die netten Kleinigkeiten im Alltag, die schon mit Spracherecht einräumen.
Ja, total. Und ja, Schmerzen haben wir auch angesprochen. Das sind auch wichtige Themen, gesundheitliche Themen. Bei uns ist es tatsächlich, ist vielleicht gar nicht so eine totale Kleinigkeit, aber der Kater bei uns, der eingezogen ist, der Straßenkater, der geblieben ist, der aufgepäppelte, der ist einfach kackefrech. Ich kann das gar nicht netter umschreiben, als so extrem zu etikettieren. Und der ärgert abends wirklich noch mit Vorliebe den schlafenden Kenny. Und ich mag das überhaupt nicht, dass er ihn da ärgert. Der soll bei mir gerne am Kachelofen chillen können. Ich möchte da auch abends meinen Hund kuscheln. Und natürlich kann der Kater da sich auch kuscheln zu mir legen. Das macht er auch ab und zu. Aber ich muss es zugeben, es passiert selten in letzter Zeit, findet er es viel witziger, den Hund zu stänkern. Ich meine, gut, der ist jetzt ja auch gerade erst knapp über ein Jahr, das kleine Ding. Ich mache es jetzt tatsächlich abends so, dass ich Hund und Katzen trenne. Ich komme mir dann manchmal ganz schlecht vor, weil ich dann denke, boah, jetzt sperrst du die Katzen weg, die dann immer noch hunderte Quadratmeter haben mit eingezäuntem Balkon und Tenne, und da hast du nicht gesehen, ne? Und dennoch habe ich ein schlechtes Gewissen ab und zu, aber es ist einfach eine so unwahrscheinliche Anreicherung für das Leben meines Hundes, und das ist mir wichtig.
Ja. Total.
Weil er dann nur noch zwischen den Zimmern, und dann hört er schon, oh, der Kater, der rennt jetzt in die Küche, zack, dann rennt er wieder rüber ins andere Zimmer, der Hund, weil bloß weg vor dem Kater. Und ich will ich nicht. Genau.
Ja, das klingt ja wirklich nach einem kleinen frechen Katerchen.
Gut, ich würde sagen, hast du noch Beispiele? Hast du noch was dir wichtig ist?
Man kann ewig drüber sprechen, aber ich glaube, wir haben einen super guten Punkt jetzt auch gefunden, oder? Also bleibt dran, unterschätzt nicht, was Enrichment bedeutet. Nehmt auf jeden Fall mit, dass es ein ganzheitliches Konzept ist und kein Bespaßungs- und Beschäftigungsthema. Und ansonsten, glaube ich, darf man da mal in kleinen Schritten vorantreten und dann auch einfach dranbleiben, wenn man das genauso spannend findet, wie wir zwei das finden.
Super. Dann würde ich sagen, wieder vielen, vielen Dank für deine Zeit, Gloria, und bis ganz bald.
Sehr gerne. Bis bald, Jenny.
Tschüss.
Tschüss.